einer Demokratie entscheidet in letzter Konsequenz der Bürger, der Wähler. Denn durch Wahlen sind diejenigen legitimiert, die handeln, die regieren. Durch Wahlen delegieren wir alle die Entscheidungsmacht der vielen auf wenige. Wahlen sind die konsequente Umsetzung der Idee von der Schwarmintelligenz. Wahlen sollen im Idealfall die geeignetsten und fähigsten hervorbringen, die dann abwägend, überlegt, klug und besonnen mit Ratio die Geschicke mit Weitblick lenken. In einer komplexen Welt jedoch unterliegt das Handeln der Gewählten oft und zunehmend öfter der Emotion und nicht immer der Ratio. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Linda Teuteberg, Mitglied des Deutschen Bundestags von der FDP-Fraktion und Mitglied im Innenausschuss. Herzlich willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Armin Nassee, Soziologe von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. So, jetzt habe ich es aber, tut mir leid, das war etwas durcheinander. Herr Professor Nassee, hier bei uns im sogenannten Westen galt und gilt die liberale Demokratie ja zwar nicht unbedingt als die ideale Staatsform, aber zumindest als die erstrebenswerteste Staatsform. Vor 30 Jahren gab es, wie wir alle wissen, vor gut 30 Jahren gab es die Wende. Da sprach der ein oder andere schon vom Ende der Geschichte, weil die liberale Demokratie sich nun so in der Welt ausbreiten würde, dass es damit gar nicht mehr zum großen Wettstreit käme. Jetzt sind wir aber in so einer Art neuen Systemwettstreit mit Autokratien, die zur Macht streben. Wie sind wir für diesen neuen Systemwettstreit gerüstet?
Nun, das ist die Million-Dollar-Question ganz am Anfang, also wie wir dazu gerüstet sind. Ich meine, das hat sich ja doch in der Weltgesellschaft durchaus die Diskussion über die Demokratie verschoben. Ja, es ist gar nicht so lange her, da hätte man gedacht, erstens, die Demokratie hat sich durchgesetzt. Dass das nicht stimmte, konnte man eigentlich schon damals wissen, als dass die Geschichte sozusagen nicht am Ende ist. Aber inzwischen erleben wir, dass also aus Autokratien selbstbewusste Reformen darüber kommen, wie man die Demokratie kritisieren kann, wenn man an den Fall etwa Chinas denkt, hat man noch vor einiger Zeit gesagt, na gut, die Chinesen haben womöglich kulturelle Sperren gegen die Demokratie, haben die Chinesen selbst gesagt. Inzwischen hören wir aus China sehr selbstbewusste Sätze darüber, dass die Demokratie womöglich Probleme lösen muss, die es ohne Demokratie nicht gäbe. Wir also die weniger effiziente Staatsform wären. Daran glaube ich nicht. Wir erleben das zurzeit gerade etwa am Beispiel der Covid-Strategie in China, dass es dort sozusagen wenig Möglichkeiten der Selbstkorrektur gibt. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass die Demokratie sich wehren könnte. Sie muss dafür nur Kategorien entwickeln, das auch zu tun.
Heißt es, die liberalen Demokratien sind zurzeit nicht selbstbewusst genug?
Die Frage ist, welche Art von Selbstbewusstsein? Also es wäre ja schon selbstbewusst zu sagen, wir sind ohnehin die Spitze der Geschichte, also sollen die anderen mal gucken, wo sie bleiben. Das wäre ein Selbstbewusstsein, das wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig zielführend ist. Also selbstbewusst würde ich sagen, wir sollten vielleicht bei allen Konflikten, die wir haben, auch bei allen Krisen demokratischer Verfahren, da sind wir in Deutschland ja noch vergleichsweise gesegnet im Vergleich zu vielen anderen, nicht aus dem Auge zu verlieren, was denn die Assets der Demokratie eigentlich sind. Rechtsstaatlichkeit, Verfahrensfragen, die eine ganz große Rolle spielen und natürlich die Fähigkeit, unterschiedliche Lösungen für gleich legitim zu halten und dann trotzdem sich nur für eine zu entscheiden. Das ist ja unter Gesichtspunkten, sagen wir mal, von Problemlösungskompetenz der bessere Weg, als immer schon vorher wissen zu müssen, was die richtige Entscheidung ist. Also ich bin sehr optimistisch, was die, sagen wir mal, Potenziale des Demokratischen angeht. Potenziale heißt, da wir in einer komplexen Gesellschaft leben, liegen die Lösungen nicht einfach auf der Hand. Man muss um sie ringen.
Wir leben ja am Beispiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Moment eine breit geführte Debatte über die westlichen Werte, die ja nun eine der Facetten des Systemwettstreits auch sind. Letztendlich, wie bewerten Sie denn das Agieren des Westens in diesem Zusammenhang?
Also ich finde, dass an dem Tag, an dem wir hier heute zusammensitzen, noch mal ganz wichtig ist zu sagen, Herr Nassee hat eben angesprochen, Covid-Strategie und China. Also wenn ich daran denke, was 1989, kurz bevor im Osten Europas die Demokratie in vielen Bereichen eben durch eine friedliche Revolution Raum gewonnen hat. Damals sind in Peking Viele Studenten haben ihr Leben verloren dafür, dass sie für die Freiheit auf die Straße gegangen sind. Und wenn man sieht, dass sich heute, was wir vor ein paar Tagen noch nicht gedacht hätten, in China die Menschen erheben aus Protest gegen diese Politik, die die kommunistische Partei da macht, dann finde ich, ist das ein Hoffnungszeichen, dass die Menschen dort sich wehren und dass doch viele Menschen erkennen, wie wertvoll doch Freiheit ist und dass diese Diktatur nicht überlegen ist. Und wenn vieles, was heute auch unsere Demokratie gefährdet, ja auch mit Kriegen, auch in Europa vor unserer Haustür zu tun hat, mit denen wir nicht mehr gerechnet hätten, dann ist es, glaube ich, auch gut, sich noch mal vor Augen zu führen. Die Diktatoren dieser Welt, die sind mit einem großen Teil ihrer eigenen Bevölkerung ständig im Krieg und mit einigen ihrer Nachbarn auch manchmal im Krieg. Jedenfalls deutlich häufiger, als das Demokratien tun, ihre Nachbarn anzugreifen, einen Angriffskrieg zu beginnen. Und auch das sollte uns noch mal ermutigen, bei allen Schwierigkeiten im Alltag wirklich auch die grundsätzliche Überlegenheit der Demokratie, ihre Fähigkeit, friedlich Lösungen zu finden. Legitimation durch Verfahren, finde ich, ist ein sehr gut wichtiger Grundsatz, der heute in unserem Land mal wieder betont werden muss. Dass es dazugehört, dass man auch Ergebnisse demokratischer Entscheidungen akzeptiert, auch wenn sie nicht dem Optimalergebnis entsprechen, was man sich selbst wünscht. Aber solange sie in einem fairen Verfahren zustande gekommen sind, sind sie legitim durch dieses Verfahren. Das sind alles sehr wichtige Dinge. Und da, glaube ich, gilt es, beides zu sehen. Die Herausforderungen, die wir gerade haben, wirklich zu zeigen, dass Demokratien überhaupt, ich würde da mal westlich in einem kulturellen Sinne verstehen, wo sie zuerst angefangen haben, aber auch Ostmitteleuropa zum Beispiel fühlen die Leute sich diesen Werten sehr verbunden, dass wir zeigen, die sind sensibel, sie sind robust gleichzeitig. Sie sind nicht wie Putin oder Lukaschenko oder das chinesische Regime, dass sie Menschenleben einfach riskieren oder den Tod von Menschen in Kauf nehmen. Sie sind aber auch problemlösungsfähig und durchsetzungsfähig und nicht etwa schwach und erpressbar, wie auch Autokraten, Diktatoren glauben machen wollen. Das ist, denke ich, die Herausforderung heute, vor der wir gerade stehen in vielen Themenbereichen.
Wenn wir nun auf die Verfasstheit unserer liberalen Demokratie schauen, dann sprechen wir ja auch von der deliberativen Demokratie, also der bratschlagenden, diskutierenden Demokratie. Das Argument ist da immer wieder wichtig. Diese Beratschlagung braucht ja in unserer Massengesellschaft auch Räume für diese Beratschlagung. Was für Räume sind das?
Naja, die Räume liegen auf der Hand. Der erste Raum ist das Parlament. Die wichtigste Instanz im Parlament, das hört sich jetzt sehr theoretisch an, ist aber sehr praxisrelevant, ist die Opposition, nicht die Regierung. Die Regierung hat sowieso die Mehrheit und kann entscheiden. Die Opposition zwingt dazu, dass man gute Gründe dafür nennen muss und dadurch ändern sich im Idealfall auch die Entscheidungen. Aber diese Räume sind natürlich das, was man Öffentlichkeit nennt. Die Öffentlichkeit hat sich natürlich mit Medienwechseln sehr, sehr stark verändert. Also das wäre der zweite Raum. Und der dritte Raum, würde ich sagen, ist schon die pragmatischen Teilöffentlichkeiten, in denen wir uns bewegen. Also man muss ja sich die Frage stellen, wie eigentlich demokratische Entscheidungen legitim gehalten werden. Und zwar interessanterweise geht es nicht darum, ob die Mehrheit das legitim findet. Also wenn ich sozusagen Leute gewählt habe und die machen das, wofür ich sie gewählt habe, ist ja nicht immer so, geht auch nicht immer so, aber weitgehend, dann ist es relativ trivial, die Dinge legitim zu finden. Interessant ist, wenn ich eine andere politische Auffassung habe und andere Lösungskonzepte habe und trotzdem loyal bleibe den Entscheidungen gegenüber. Das ist sozusagen das, was sich in Öffentlichkeiten erweisen muss. Also wenn wir in Wahlen und in öffentlichen Diskursen nicht über die Demokratie abstimmen, sondern über unterschiedliche Lösungen, dann funktionieren die Dinge ganz gut. Das hat nichts mit Harmonie übrigens zu tun. Eine Demokratie ist für Konflikt gemacht, nicht für Harmonie und Konsens. Das kann man durchaus machen. Man kann sich streiten, man kann sich sogar beschimpfen, wenn es mal sein muss. Aber es ist sozusagen das Verfahren selber muss Unterstützung bekommen. Und das muss sich in Öffentlichkeiten erweisen. Wenn in den Öffentlichkeiten die Verfahren in Frage gestellt werden, dann entstehen Räume, in denen die Demokratie selbst delegitimiert wird. Und dann kriegen wir Probleme.
Dann kriegen wir Probleme. Schauen wir mal auf einen dieser Räume, die Medien, erstmal die klassischen Medien. Würden Sie sagen, die klassischen Medien kommen dieser Aufgabe der deliberativen Demokratie, des Argumentsaustauschs in ausreichender Form nach?
Das ist ein ganz glattes Eis, auf das Sie mich da führen wollen. Da gibt es sicherlich welche, die das gut machen, aber es gibt auch Kritikwürdiges. Also ich will jetzt in keine pauschale Medienschelte gehen, aber natürlich gibt es auch da menschliches Fehlverhalten oder bessere und schlechtere Leistungen, wie überall. Und ich glaube, da gilt es noch mal hinzuschauen, weil sie haben eine ganz wichtige Funktion in der Demokratie. Aber damit sie auch Akzeptanz genießen, ist natürlich wichtig, dass sie die auch gut erfüllen. Und ich glaube, wir haben einfach in den letzten 2, 3 Jahren wichtige Debatten gehabt. Die Pandemie ist eine davon und manche andere, wo wir, finde ich, Probleme gehabt haben. Zum Beispiel ist ein wichtiges Thema das Verhältnis sozusagen von Wissenschaft und Politik. Es ist ganz wichtig, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen respektvoll und umzugehen und sie zu achten, nicht irgendwie sie zu verfälschen oder lächerlich zu machen oder falsche Tatsachen zu behaupten. Aber es gehört auch dazu, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sind ein Teil dessen, was dann einfließt in politische Entscheidungen. Trotzdem muss politisch noch bewertet werden, welche Erkenntnis hat welches Gewicht, welche Rechtsgüter muss ich abwägen, wenn ich eine politische Entscheidung treffe. Und gerade bei der Pandemie zum Beispiel ist es durchaus so, dass man ja mehrere Dinge miteinander abwägen muss. Sowohl den Infektionsschutz, für den man aus guten Gründen bestimmte Maßnahmen in Betracht zieht, als auch welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen auf Menschen. Zum Beispiel auf Kinder, die dann nicht zur Schule gehen oder auf ältere Menschen, die Einsamkeit erleben,
weil sie auch klüger sind als am Anfang,
weil sie keinen Besuch sehr pauschal erhalten dürfen.
Aber also, Sie kommen jetzt mehr zu dem Punkt, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte. Es ging mir weniger um das Fehlverhalten, sondern vielmehr darum, dass die Diskussion gegebenenfalls auch verengt wird.
Erleben Sie so eine Verengung der Diskussion? Zumindest Debattenräume zu lassen, in denen diese beiden Ebenen beide Raum finden, dass es sozusagen wichtig ist, mit Erkenntnissen, mit Tatsachen, um die man weiß, redlich umzugehen. Dass aber die nächste Ebene dann auch noch ist, das zu bewerten und auch Wertungsentscheidungen zu treffen auf einer rationalen und seriösen Grundlage, bei der Tatsachen, wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen. Aber dass Politik nicht dasselbe ist, wie einfach Empfehlungen von Wissenschaft nur zu exekutieren, sondern dass es eine Wertungsentscheidung ist, über die man debattieren kann, wo es auch unterschiedliche Prioritäten gibt oder unterschiedliche Meinungen. Und dass man beides respektvoll darstellt. Ich glaube, sonst wird es schwierig, weil ja Politik was anderes ist als immer eine einzelne Wissenschaft, je nach Politikbereich. Es gäbe auch andere Bereiche, wo es vielleicht eher technische Wissenschaften oder so wären, dass man die nicht einfach nur vollzieht, sondern dass man das in Entscheidungen einbezieht, wo auch verschiedene Interessen bestehen können in der Demokratie. Ich glaube, Kurt Schumacher hat mal gesagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Ich würde mal eine Unterstreichung unter Beginn machen und danach kommen auch noch Wertungen. Sonst hätten wir ja gar nicht verschiedene Parteien, verschiedene politische Kräfte, zwischen denen die Bürger eine Auswahl haben, wenn jeder vernünftige Mensch beim Blick auf diese Realität zu denselben Schlussfolgerungen käme. Sondern es ist legitim, dass zum Beispiel liberale Sozialdemokraten, Konservative, Grüne und andere zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen aufgrund der Betrachtung dieser Realität kommen. Ich glaube, das beides sollten wir auseinanderhalten.
Ist die Politik durch die Abhängigkeit der Medien, und sie ist ja ein Stück weit abhängig von den Medien, man spricht ja auch von einer Mediendemokratie, automatisch auch den Gesetzmäßigkeiten der Medien unterlegen?
Also nicht unmittelbar den Gesetzmäßigkeiten, aber das findet natürlich alles vor einem Publikum statt, das medial vermittelt ist und das die Dinge aus den Medien kennt. Also aus der Forschung wissen wir eigentlich ziemlich genau über die Bundesrepublik, dass die Medien polarisierter sind, also die veröffentlichte Meinung polarisierter ist als die Bevölkerung selbst. Das ist eigentlich eine vergleichsweise beruhigende Diagnose, auf der anderen Seite auch eine beunruhigende Diagnose, weil wir doch feststellen, dass die Logik der Medien, also Frau Teuteberg, Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass es eine Logik des Politischen gibt, da muss abgewogen werden. Wir haben es in der Pandemie ja tatsächlich gesehen, es gab Zielkonflikte, was medizinisch richtig ist, hat negative Folgen für Familien, fürs Bildungssystem, für Unternehmen und so weiter. Das ist ja schwierig, solche Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es ja gar nicht die Wissenschaft. Ja? Also da gibt es virologische Erkenntnisse, da gibt es psychologische Erkenntnisse, da gibt es sogar soziologische Erkenntnisse, die man abwägen muss. Das ist ja selbstverständlich. Aber die spannende Frage ist ja, dass Medien nicht einfach eine objektive Welt berichten, ja? Sondern die Dinge müssen einen Informationswert haben. Informationswert hat das, was überrascht. Das, was überrascht, ist nicht unbedingt, sagen wir mal, die vorsichtig abwägende Form, sondern durchaus auch etwas, das ein bisschen, Dampf erzeugt. Und es ist gar keine Medienschelte.
Da geht es um die Währung Aufmerksamkeit vor allem.
Aufmerksamkeit, Information,
Auflage, Quote, all diese Dinge.
Ja, das hört sich so negativ an. Also ich will das gar nicht negativ sehen.
Aber auch die Emotionalisierung. Also letztendlich.
Das ist eines der Mittel. Es gibt Medien, die nur damit arbeiten. Es gibt auch welche, die Emotionalisierung so weit runterfahren, dass man daraus einen Punkt machen kann. Das sind alles Techniken.
Aber bedeutet das umgekehrt, dass es eine Tendenz gibt zur Emotionalisierung der Politik?
Ja, natürlich. Also Ich meine, das ist auch ein Weg, der schon lange natürlich läuft. Also da gibt es ja viel, es sind ganze Bibliotheken vollgeschrieben worden. Die ersten amerikanischen Wahlkämpfe, die im Fernsehen entschieden worden sind, das hat es ja nicht immer gegeben. Ja? Also wo man sozusagen an einem Tisch wie diesem zusammensaß und die Argumente ausgetauscht hat und die Öffentlichkeiten sich dadurch verändert haben, bis hin natürlich heute zu dezentralen Medien, zu sozialen Medien, die eine starke Rolle spielen. Aber natürlich auch die Emotionalisierung im Hinblick auf die Vereinfachung von Themen. Also je schwieriger die Welt ist, umso einfacher ist es, mit Emotionalitäten umzugehen und zum Beispiel Schuldige zu präsentieren und Ähnliches. Ich meine, Linda Teuteberg hat gerade die Pandemie erwähnt. Das war ja geradezu ein großer Feldversuch, ja, in dem man das genau beobachten konnte, dass viele der Dinge stark emotionalisiert worden sind, stark moralisiert worden sind und es durchaus auch einen Streit um die Sache gab, der dadurch schwieriger wird, dass eigentlich jeder Satz, der dort gesprochen wurde, in diesen Sog eigentlich einer Polarität hineingezogen wurde, der real zum Teil gar nicht da war. Also aus der Forschung wissen wir auch, dass während der Pandemie die Zustimmungsraten zu den staatlichen Entscheidungen viel, viel größer waren, als die veröffentlichte Meinung das abgebildet hat. Und daran würde ich auch gerne festhalten, an dieser Diagnose, bevor wir sagen, dass die Demokratie oder Ähnliches dort Schaden genommen hat. Aber nochmal ganz klare Zustimmung dazu. Auch Wissenschaft hat ja eigentlich in der Öffentlichkeit vor allem über die Medien stattgefunden. Also man konnte das erste Mal, wenn man von Wissenschaft keine Ahnung hat, feststellen, dass Wissenschaft sich korrigieren muss. Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich bisweilen um die Interpretation von Daten streiten. Dass man nicht einfach wissenschaftliche Erkenntnisse von hier nach dort verpflanzen kann.
Ich glaube, da hat man viel gelernt.
Das war ein großes wissenschaftssoziologisches Hauptseminar. Wir haben es aber nicht inszeniert. Nicht, dass Sie das jetzt denken.
Ich würde gerne noch mal auf die Tendenz zur Emotionalisierung in der Politik zurückkommen. Sie als Politikerin, würden Sie das unterschreiben? Gibt es eine Tendenz zur Emotionalisierung in der Politik?
Ich glaube, mein Eindruck ist, die gibt es generell in der Öffentlichkeit. Zum einen finde ich nochmal wichtig zu sagen, Emotionen gehören durchaus zur Politik und es gibt auch Themen oder Ereignisse, die sind auch für mich emotional besetzt. Also ich sage mal ein Beispiel, ich war in der letzten Woche zum Beispiel mal in Bonn, wo Phoenix ja seinen Hauptsitz hat, in der Redoute. Und wenn ich in der Redoute bin, dann muss ich an die Rede von Helmut Kohl denken, 1987, wo er über sozusagen den ungebrochenen Wunsch der Deutschen sprach, zueinander zu kommen. Das ist für mich als Ostdeutsche zum Beispiel auch was Emotionales und das Thema. Aber was dabei das Entscheidende ist, wo hat das seinen Platz, wo passt das und wo ist es eben nicht sachgerecht? Und ich finde, es gibt einfach eine große Sehnsucht nach Eindeutigkeit und die gibt es selbst bei vielen, die selber immer gerne ein bisschen vom hohen Ross über Populismus reden. Aber diese Sehnsucht nach Eindeutigkeit ist ja was zu Vereinfachung führt. Und die gibt es bei vielen, auch bei manchen, die sich selber sozusagen im Besitz der moralisch besseren Antworten fühlen oder andere des Populismus schelten. Auch Populismus ist ja nicht per se was Schlechtes im Sinne von nach Zustimmung streben. Das gehört zur Demokratie dazu. Die Frage ist immer, wo wird es unseriös? Wo vereinfacht man Dinge auf eine Art, die nicht mehr redlich ist. Also ich finde, zur Demokratie gehört doch sozusagen so eine Art seriöse Komplexitätsreduktion oder um es verständlicher zu sagen, eine erhellende Vereinfachung, die nicht dazu da ist, jemandem was Falsches beizubringen, sondern etwas Wahres, verständlicher, alltagstauglicher zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe von Politik. Und wir bewegen uns oft in der Debatte zwischen so extremen Polen von einerseits einer sehr akademischen und vielleicht etwas abgehobenen Ausdrucksweise und Denkweise einerseits oder einem sehr unseriösen, was vielleicht viele unter Populismus verstehen. Aber es gibt auch was dazwischen, ein redliches Kommunizieren, was aber um Zustimmung bemüht ist. Und das ist durchaus was Zulässiges, was im Wesen der Demokratie liegt.
Also was sich wirklich verändert hat, also wenn man jetzt auch die größeren historischen Linien auch der alten Bundesrepublik sich nochmal anguckt, dann muss man sagen, war das damals sicherlich nicht eine vereinfachendere Kommunikation, aber einfachere Konfliktlinien. Also man kann das in der Geschichte der westlichen Demokratien sehr gut beobachten. Es gab sozusagen Spieler, die viel leichter auszurechnen waren. Es gab immer eine große Mitte-Links-Partei, eine große Mitte-Rechts-Partei. Also bei uns war das die Union und die Sozialdemokratie. Es gab noch die Liberalen dazu und noch ein paar kleinere, so da dabei. Und das war eigentlich vergleichsweise gut kalkulierbar. Und die Spieler wussten, was sie aneinander haben. Das heißt, es sind eingeführte Konflikte, in denen man dann sehr komplex diskutieren konnte. Aber der Grundkonflikt war einfach. Heute haben wir es umgekehrt. Also heute haben wir mit Spielern zu tun, die sich nicht mehr so einfach ordnen lassen. Ja? Also nicht mehr so einfach ausrechenbar sind, wenn man so will. Aber die Probleme sind komplexer geworden. Und ich glaube, das verunsichert sehr viele. Das könnte vielleicht, ich weiß es nicht genau, der Emotionalisierung Vorschub leisten.
Übrigens ein Indiz dafür, dass es diese Sehnsucht nach Eindeutigkeit und nach Einfachheit gibt, übrigens auch bei vielen Medien, ist zum Beispiel diese Tendenz zu den Kanzlerduellen. Die gab es früher so gar nicht. Auch zum Beispiel zwischen diesen drei Spielern.
Nicht, weil man hatte ja die
Eindeutigkeit. Ja, aber es gab auch noch Zeiten, wo auch mit fünf Parteien das noch üblich war, dass man diese Sendung mit gleichberechtigt fünf Spitzenkandidaten oder so hatte. Also diese Tendenz, alles auf Zweier oder manchmal auf Dreier, aber letztendlich doch auf so eine Art Duellkonstellation zuzuspitzen, die hat schon auch zugenommen. Und nicht mehr sozusagen auch deutlich werden zu lassen, dass wir ein Verhältniswahlrecht haben, dass sich da auch Koalitionen bilden müssen, selbst wenn es dafür früher weniger Optionen gab, war aber doch auch klar.
Zu sehr von den Amerikanern abgeguckt.
Auch. Das täuscht aber über die Komplexität unseres Regierungssystems, was aber auch mehr Interessenausgleich ermöglicht, hinweg. Ja, und dann, das schafft dann auch Enttäuschung, wenn man diese Einfachheit vorher suggeriert, so zu tun, auf den Kanzler oder die Kanzlerin käme es an. Und dann kommt es doch sehr stark darauf an, welche Koalition hat eine Mehrheit nach der Wahl. Und das ist ja der Bürgerwille, der sich auch darin abbildet. Aber das dann zu vermitteln, wird schwerer, wenn man vorher diese Einfachheit suggeriert, dass es nur um einzelne Köpfe ginge. Insofern ist das ein Symptom dieser Entwicklung.
Würden Sie denn sagen, Herr Professor Nassee, dass sich der Hang zur Emotionalisierung eher passiv oder auch aktiv gestaltet?
Also mit aktiv meinen Sie, ob jemand sozusagen die Emotionalisierung bewusst einsetzt, um bestimmte Dinge zu tun? Naja, also da kann man ja schlecht Nein dazu sagen. Ja? Das gehört ja zur Inszenierung dazu. Und ich würde jetzt nicht von vornherein Emotionalisierung negativ besetzen. Ja? Also zur Emotionalisierung gehört ja auch zum Beispiel charismatisch zu sein, was durchaus in der Demokratie eine legitime Form ist. Ja? Also wir wollen Vertrauen haben in die wir wählen oder in die wir nicht wählen, weniger Vertrauen. Vertrauen heißt übrigens interessanterweise nicht so genau hingucken zu müssen. Mhm. Also ich habe Vertrauen, kann man daran erkennen, dass ich nicht jedes Detail sehen will. Ich habe zum Beispiel nicht geguckt, ob Sie bewaffnet sind vor der Sendung. Wenn ich kein Vertrauen hätte, würde ich das nachsehen. Mhm. Und also interessant ist doch, dass wir sozusagen ein bisschen glauben müssen an die Geschichten, die dort erzählt werden. Also wir müssen auch daran glauben, das hören Sie vielleicht als Politikerin nicht gerne, dass man politische Probleme erfinden muss. Die sind ja nicht einfach da, sondern man muss sie eigentlich erfinden, damit man entscheidbare Sachen hat. Das muss man alles so glaubwürdig darstellen, wozu auch eine Emotionalität gehört.
Was ganz spannend ist an dem Thema Vertrauen, das Sie ansprechen, ist, dass die Demokratie da übrigens ambivalent ist. Sie setzt eigentlich beides voraus, nämlich ein gewisses Grundvertrauen, ein gewisses Grundwohlwollen und eine Skepsis und Kritik zugleich. Stimmt. Also kritisch zu beobachten, immer neu zu bewerten. Wie üben diejenigen, die ich gewählt habe, ihr Mandat, ihr Amt, je nachdem, aus, einerseits. Und das gleichzeitig mit so einem Grundwohlwollen, was nicht immer schon per se sozusagen die Weltverschwörung unterstellt, sondern bereit ist, einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich glaube, das macht auch ihre Schwierigkeit aus, dass man beides zusammenbringt, dass Demokratie mit voraussetzt, dass man auch kritisch ist gegenüber denen, die regieren oder die in irgendeiner Form Macht innehaben. Und aber andererseits ein gewisses Grundvertrauen braucht, damit sie funktioniert und wir gut zivilisiert zusammenleben. Ja. Und das macht sie anspruchsvoll.
Ja, wenn wir von der Emotionalität auch noch mal sprechen, würden Sie sagen, da ist auch ein ganz schmaler Grat zwischen der Stimmungspolitik und dem Populismus? Sie haben es schon ein Stück weit angesprochen.
Ja, wobei ich würde beides noch ein bisschen voneinander unterscheiden. Populismus ist ja, wie gesagt, im Ansatz eigentlich gar nicht, also auf Zustimmung aus zu sein, gehört zur Natur der Sache der Demokratie. Man kann das aber übersteigern in einer unseriösen Weise, die irgendwie Sachverhalte falsch darstellt, Menschen sozusagen nicht seriös informiert und dann auf eine unseriöse Weise ihre Zustimmung gewinnt, aber das Streben danach gehört erstmal dazu und ist nichts Ehrenrühriges, nichts, was man verurteilen sollte. Stimmungsdemokratie ist natürlich ein Stück weit auch vielleicht sehr kurzfristig zu entscheiden oder sich sozusagen über Stimmung nicht noch mal zu reflektieren, sich sehr schnell Stimmungen, demoskopischen Ergebnissen, Umfrageergebnissen hinzugeben und einfach so zu entscheiden, auch wieder besseres Wissen oder mit mangelnder Sorgfalt mal zu überlegen, was sind denn die längerfristigen Auswirkungen, was für Faktoren habe ich zu bedenken. Das würde ich beides voneinander unterscheiden, obwohl beides zusammenkommen kann.
Ja. Mhm. Wenn Politik jetzt auf Stimmungen reagiert, verliert man damit nicht automatisch in der Politik auch den Gestaltungsanspruch? Reagiert im Sinne von nicht aktiv gestalten, sondern reagiert.
Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, die Stimmungen jetzt auch sozusagen so ein bisschen negativ zu sehen. Vielleicht ist es ganz wichtig, manchmal die Stimmungen zu sehen, um die es geht. Nicht im Sinne sozusagen des Populistischen. Also ich würde Populismus so definieren, zu sagen, also Populisten behaupten ja, dass sie den eigentlichen Willen des Volkes kennen und sind meistens elitenkritisch. Meistens kommen sie selbst aus den Eliten. Also wenn es Donald Trump nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, um so erklären zu können, genau, was Populismus eigentlich heißt, für die Leute zu sprechen, aber gleichzeitig elitenkritisch zu sein und Elite. Es gehört schon zur Demokratie dazu, Stimmungen zu erkennen und sagen wir mal, wenn man Vertrauen produzieren will, wenn man Vertrauen geben will, wenn man vertrauensvoll reden will, dann muss ich ein bisschen wissen, zu wem ich rede, mit wem ich rede und wo die Probleme der Leute eigentlich sind. Und da ist Stimmungsdemokratie vielleicht gar nicht so was Schlechtes. Schlecht wäre es, wenn man jeder Stimmung gleich hinterherläuft. Und das ist ganz entscheidend, das ist übrigens etwas, was es bereits in den alten griechischen Texten über die Demokratie gegeben hat. Es geht nicht einfach nur um schnelle Mehrheiten, sondern es geht um die Frage, wie ich Mehrheiten, also die Machtfrage und die Kompetenzfrage miteinander verbinde. Und in der Kompetenzfrage muss es manchmal Entscheidungen geben, die womöglich gegen eine unmittelbare Stimmung sind und die sich im Nachhinein womöglich als richtig erweisen. Oder eben nicht, dann wird man abgewählt. Das wäre gewissermaßen der Königsweg der Demokratie. Die Stimmung selbst ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, ob man schlechte Stimmung produziert, um gewählt zu werden. Das ist was anderes. Das gibt es auch.
Es gibt so einen Unterschied zwischen aufs Maul schauen und nach dem Munde reden. Das ist nicht dasselbe. Sensibel zu sein, Stimmung wahrzunehmen und dann nochmal verantwortungsvoll damit umzugehen.
Der Politikwissenschaftler Sarcinelli hat 2003 schon diagnostiziert, dass eine medienfixierte Stimmungsdemokratie durchaus anfällig ist für den kollektiven Irrtum. Würden Sie das auch so sehen?
Die Demokratie ist überhaupt anfällig für den kollektiven Irrtum. Also die Tatsache, dass man eine Mehrheit hat, damit ist die Wahrheitsfrage noch nicht geklärt. Also das kann man ja auch im Kleinen sich ganz gut beobachten. Das würden ja fast alle Experten und Expertinnen sagen, dass sie bisweilen dagegen reden müssen, was gerade mehrheitsfähig ist. Und das ist auch einer der Grundkonflikte demokratischer Politik, dass man fast nur das machen kann, wofür es zumindest prinzipiell Mehrheiten gibt. Auch das würde ich übrigens nicht negativ formulieren. Also in Politik geht es immer darum, wählbar zu bleiben. Ja? Also viele der Konflikte, die wir zurzeit in der Ampel sehen, die haben natürlich auch damit zu tun, dass es drei Spieler sind, die nicht gemeinsam antreten, sondern die in der nächsten Wahl für sich antreten und gewählbar bleiben müssen. Und dann gibt es dazwischen ja auch noch Landtagswahlen, die für manche der Spieler in der Ampel manchmal etwas schwieriger ausgegangen sind in der letzten Zeit. Vollkommen legitim. Und diese Doppelkodierung des Politischen, das ist das Entscheidende. Also auf der einen Seite muss ich nach den Mehrheiten gucken. Und auf der anderen Seite muss ich Sachprobleme lösen. Und die Akteure wissen das zum Teil ziemlich genau, dass da eine Spannung besteht. Das ist ein Problem. Man muss sich jetzt fragen, wäre das Problem eigentlich nicht da, wenn man autokratisch regieren würde? Man muss sagen, ja, das ist in der Tat nicht da. Man muss nicht gewählt werden, aber man muss die Macht so steigern, dass man sich um die Sachprobleme nicht mehr kümmern kann. Das können wir in allen Autokratien der Welt sehr gut beobachten.
Wenn ich noch mal den Politikwissenschaftler Sarcinelli zitieren darf, der stellte fest, dass Emotionen in der Politik auch institutionelles Vertrauen verdrängen. Würden Sie sagen, so eine Stimmungsdemokratie destabilisiert auch ein Stück weit?
Ich würde mal sagen, die Aufgabe ist vielleicht sogar mit Emotionen so umzugehen, dass sie eher die Institutionen stabilisieren, aber jedenfalls nicht destabilisieren. Ich glaube, es bringt nichts, sich sozusagen so zu tun, als hätte Politik nie mit Emotionen zu tun. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Aber tatsächlich finde ich ganz wichtig, Vertrauen in Institutionen und Verfahren hat zu wenig Gewicht oft in unserer öffentlichen Debatte. Also das Demokratie hat eben viel damit zu tun, nicht zu...
Hat zu wenig Gewicht oder findet zu wenig statt inzwischen?
Ja, beides ein Stück weit. Also es wird oft so argumentiert oder auch manche politischen Ziele formuliert, als ginge es nur immer sozusagen um bestimmte optimale Ergebnisse oder bestimmte optimale Ziele und als hätte die Frage der Einhaltung von Regeln, von Verfahren nicht auch einen Wert an sich. Und das ist was ganz Wichtiges. In der Politik wie in der Gesellschaft insgesamt so ein unausgesprochener Konsens, dass die Einhaltung von Regeln, auch wenn sie für einen selbst gerade kurzfristig es wirkt, als würde man dadurch einen Nachteil haben, dass sich das mittel- und langfristig grundsätzlich lohnt und auch für einen selbst gut ist, sozusagen, wenn dieses System stabil ist, wenn man sich auf die Einhaltung von Regeln verlassen kann. Das ist mit der Einhaltung von Gesetzen durch Bürgerinnen und Bürger ähnlich wie im politischen System, dass die Akteure, die Politikerinnen und Politiker nicht für den kurzfristigen Vorteil Regeln, auch ungeschriebene Regeln, parlamentarische Gepflogenheiten brechen, die dann den Respekt vor der Institution und vor dem Verfahren gefährden könnten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich sage ein kurzes Beispiel, wo das oft nicht so bewusst ist, dass man zum Beispiel im Parlament das Plenum nicht benutzt, um optische Signale zu senden durch gleiche Kleidung. Früher gar historisch sagt man Uniformverbot. Eine Art Einschüchterungseffekt oder so einen visuellen politischen Effekt zu erzielen, mag auf den ersten Blick spießig wirken, ist aber sehr wichtig politisch. Erinnert an bestimmte historische Zeiten. Wenn man da einmal anfängt, das auf der einen Seite des politischen Spektrums zu tolerieren, wird man es schwer auf einer anderen Seite wieder verbieten können. Das hat was damit zu tun, dass alle respektieren, dass sie im Parlament gewählt sind, in dem Größenverhältnis, wie die Wähler ihnen die Sitze zugewiesen haben, dort sind. Und jeder durch das Wort überzeugt, vielleicht noch durch seine Gestik und Mimik, aber durch die Möglichkeit, dort zu reden. Und das ist zum Beispiel was sehr Wichtiges.
Wobei der gedeckte Anzug fraktionsübergreifend, vor allem bei den Männern, durchaus wie eine Uniform manchmal aussieht. Nicht mehr ganz,
ja,
so schlimm.
Ist ja etwas
nicht mehr
ganz so schlimm.
Ich weiß schon. Das ist jetzt auch nicht so ein ernsthaftes Argument jetzt gewesen. Aber ich meine, es gibt ja viele Bedingungen für die Demokratie selber nicht so unmittelbar herstellen kann. Ne? Das hat viel mit Stimmungen zu tun. Mhm. Also schon der alte Aristoteles hat sich die Frage gestellt, wie kann man eigentlich die Probleme der Mehrheiten lösen? Also, dass sozusagen die falschen Mehrheiten da sind und man dann sozusagen keine kompetenten Leute mehr hat, die quasi Kompetenz in die Sache reinbringen. Und der hat so eine, was die Griechen immer gemacht haben, die alten Griechen, der hat dann gesagt, die gemäßigte Mitte, die ist eigentlich die, um die es geht. Und er meint damit gar nicht die politische Mitte, sondern die ökonomische Mitte. Also, das hat viel mit sozialer Ungleichheit zu tun. Ja? Also, wenn Menschen das Gefühl haben, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Dinge, sagen wir mal, sich nicht bei jeder Entscheidung sich alles entscheidet, dann ertragen sie auch Entscheidungen, die womöglich nicht die sind, die sie unmittelbar gewollt haben. Da geht es um stabile Lebensverhältnisse, da geht es darum, dass man sich einen kalkulierbaren Lebenslauf vorstellen kann, da geht es auch darum, dass man vielleicht durch eigene Arbeit in der Lage ist, sich selber zu reproduzieren. Das sind alles Bedingungen, die jetzt gar nicht politisch im engeren Sinne sind, aber gesellschaftliche Vorbedingungen sind. Dann hat eine Demokratie das auch viel einfacher, über kontroverse Dinge zu streiten. Wenn es um Existenzielles jedes Mal geht, dann ist es ein Problem. Und ich glaube, eine Krise einer Demokratie kann man auch daran erkennen, dass es bei jeder Frage ums Ganze geht. Wenn das vermieden werden kann, ist schon viel gewonnen.
Es geht vielleicht im Moment nicht um die Krise der Demokratie, aber um viele Krisen, die Angst erzeugen. Krieg, Klima, Energiekrise, ich brauche es ja gar nicht alles aufzuzählen, wir haben es sofort alle im Kopf. Und die Angst ist natürlich eine der stärksten Emotionen überhaupt. Wird mit dieser Angst denn in einer Stimmungsdemokratie auch wirklich Politik gemacht?
Also ganz bestimmt, das wird auch damit Politik gemacht, und zwar bei Kriegen oder auch beim Thema Klimawandel ebenso wie bei der Pandemie. Und das gibt aber unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Angst ist ja durchaus ein wichtiges Gefühl, ein wichtiger Impetus, und es kann auch lebenswichtig sein, ihn zu empfinden. Aber ist selten ein guter alleiniger Ratgeber, und insofern ist es, glaube ich, wichtig, zum Beispiel auch in einer Krise, und wir haben jetzt viele Krisen, zum Beispiel darüber zu sprechen, was kann zum Beispiel der Staat und die Gemeinschaft leisten und was auch nicht. Und irgendwie glaubwürdig zu zeigen, dass zum Beispiel der Staat das in Angriff nimmt und möglichst gut leistet, was er auch in der Lage ist zu leisten, und andererseits auch die Bürgerinnen und Bürger motiviert und ihnen Zuversicht gibt, das beizutragen, was sie beitragen können und müssen, damit das Gemeinwesen funktioniert, damit sie ihr eigenes Leben auch weiter gestalten können. Gefährlich wird es, finde ich, wenn man Illusionen nährt darüber, dass der Staat oder das politische System ihnen alles abnehmen könnten. Dass es auch so eine Art Urlaub von der Weltgeschichte gäbe. Den versprechen übrigens oft Diktaturen. Sozusagen von allen Schwierigkeiten und Wechselfällen der Ereignisse und der Weltgeschichte die Menschen fernzuhalten, aber oft um einen hohen Preis ihrer persönlichen Freiheit. Und da irgendwie zu kommunizieren, dass der Staat sich um viele existenzielle Dinge kümmert, um Infrastruktur, darum, dass es einen Rechtsstaat gibt, innere, äußere Sicherheit, ein allgemeinbildendes Bildungssystem und manche andere Dinge, aber nicht alles. Und das ist die Schwierigkeit.
Wobei das natürlich jetzt auch, und ich stimme Ihnen zu, aber das ist natürlich jetzt auch sehr politisch gesprochen. Es gibt durchaus unterschiedliche politische Spieler, die das, sagen wir mal, unterschiedlich bewerten. Also wir haben in unserer Demokratie niemanden, der sagen würde, der Staat muss alles machen, und niemanden, der libertär ist und sagen muss, der Staat ist vom Teufel, der muss weg. Aber die Bandbreite dazwischen ist relativ groß. Und das ist natürlich auch Gegenstand demokratischer Auseinandersetzung. Genau. Also da, wenn es bei diesem Streit nicht darum geht, ob überhaupt, sagen wir mal, Formen der Einwirkung in die Gesellschaft legitim sind oder nicht, dann ist das ein legitimer demokratischer Streit. Darüber muss man auch tatsächlich nachdenken. Ich glaube übrigens, und das wäre ein interessantes Thema, vielleicht auch für eine Liberale vor allem, ein interessantes Thema. Wir werden ja bei den Fragen der künftigen Krisen, etwa Klimawandel, die Frage sozusagen der staatlichen Aktivitäten ganz neu denken müssen. Wir sind noch daran gewöhnt, an mehr oder weniger Staat zu denken. Ja, diese Alternative, vielleicht müssen wir ganz neu darüber nachdenken, was die Aufgabe des Staates eigentlich in solchen Geschichten ist. Also nicht mehr oder weniger, sondern wie eigentlich. Und da würde ich mir schon auch wünschen, aber das gehört natürlich zur Rolle eines Wissenschaftlers, da vielleicht konzeptionellere Überlegungen auch in der Öffentlichkeit diskutieren zu können. Die Geschwindigkeit des politischen und die tagespolitischen Notwendigkeiten verhindern das natürlich bisweilen. Das ist ein Zielkonflikt, der sehr schwer zu lösen ist.
Ja, nicht nur das, auch die Räume, in denen das stattfindet. Wir haben ja vorhin von den Räumen auch gesprochen. Demokratische Auseinandersetzung findet inzwischen auch sehr viel oder Auseinandersetzung findet sehr viel auch in sozialen Medien statt, wobei in den sozialen Medien gar nicht der Diskurs an sich eine Rolle spielt, sondern mehr, dass man sich in seinen eigenen Blasen immer wieder sich mit seinen Thesen auch bestätigt. Wie gefährlich ist das denn in unserer Demokratie, dass wir da Räume haben, die sich nicht direkt miteinander auseinandersetzen?
Also wenn tatsächlich sozusagen sich so sogenannte Blasen bilden oder nur so Teilöffentlichkeiten, die gar nicht mehr aufeinandertreffen, dann ist das ein Problem. Grundsätzlich, glaube ich, muss man schon sagen, es ist Chance und Risiko zugleich, da einen zusätzlichen Raum zu haben. Denn wir haben jetzt anders als in früheren Zeiten nicht mehr sozusagen diese Filterfunktion oder sozusagen, dass am Tor dazu, wer überhaupt wahrgenommen wird, diese Gatekeeper-Funktion der klassischen Medien, die ist nicht mehr so vorhanden wie früher. Das bietet auch Chancen, dass mehr Menschen sich artikulieren und andere Menschen erreichen können mit ihren Positionen. Es bietet aber auch Risiken, weil es eben keinen Filter mehr gibt, von der vielleicht mal besser und mal schlechter filtert. Was ist von Relevanz? Was hat eine gewisse Seriosität als Information? Ich glaube, dass man da weder die Zeit zurückdrehen kann, noch dass es gut wäre, jetzt per se diese zusätzlichen Öffentlichkeiten abzuschaffen. Ich denke, wichtig ist zum einen, damit gut umgehen zu können. Das ist aber in Wahrheit selbst bei den klassischen Medien schon oft wichtig, Medienbildung. Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn mehr Menschen ein Bewusstsein dafür hätten, dass eine Überschrift zum Beispiel häufig gar kein wörtliches Zitat ist, was sie lesen von einer Person, sondern dann auch eine redaktionelle Entscheidung ist, was man für eine Überschrift über einen Text setzt. Und man, bevor man dann Urteil darüber fällt, besser erstmal die wörtlichen Äußerungen liest. Das ist etwas, was man bei allen Medien braucht. Und ein Bewusstsein dafür, dass zum Beispiel manche Formen, wie der Tweet bei Twitter, und das hat durchaus seinen Wert, das Medium, aber dass man da nicht alles darstellen kann, sondern dass man da zugespitzt auf etwas aufmerksam macht, aber dass die 280 Zeichen, es waren ja sogar mal nur 140, aber selbst 280 sind wenig, dass die immer nur einen Ausschnitt bieten und dass das nicht eine umfassende Darstellung eines Themas ist durch die Person, die sich gerade äußert, sondern ein kleines Zitat, was auf eine Sache zugespitzt aufmerksam macht. Und dass man damit besser umgeht und das auch einzuordnen weiß, ist, denke ich, eine sehr wichtige Sache. Wir brauchen aber vor allem auch gemeinsame Öffentlichkeiten. Die brauchen wir in vielen Bereichen. Und da ist die Frage, was kann man positiv dafür tun, dass es die wieder mehr gibt? Ich sage Ihnen jetzt mal ein Beispiel, das mag ganz spießig klingen, aber aus der Form, die unser Grundgesetz vorsieht, sich in Parteien zu engagieren. Es ist zum Beispiel ganz schwierig geworden, in Kommunen zum Beispiel noch öffentliche Räume, nämlich zu moderaten Mieten, als demokratische Partei einfach anzumieten, um eine Versammlung, eine politische Veranstaltung durchzuführen, mit Menschen in Kontakt zu kommen oder eben seinen pflichtgemäßen Parteitag abzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen. Weil zum Beispiel kommunale Räume, Stadthallen, Turnhallen, in Schulen, die Aulen und so, man sich da Satzungen gibt, dass man die an Parteien nicht vermietet, nur weil man sie an bestimmte Parteien nicht vermieten will. Ich glaube, da bräuchte es auch den Mut oder das Bewusstsein zu sagen, die Betätigung von demokratischen Parteien gehört zu unserer Demokratie. Da müssen wir auch mal damit leben, dass uns die eine oder andere nicht gefällt, solange sie nicht verboten ist. Aber deshalb für alle den Raum zuzumachen und nicht mehr Räume, die der Kommune gehören, die dafür da sind, auch öffentlich genutzt zu werden, für die Formen zu öffnen, die unser Grundgesetz vorsieht für demokratische Willensbildung, das ist ein Problem. Da machen wir es denen schwerer, die sich ehrenamtlich politisch engagieren. Und genauso brauchen wir es natürlich an anderen Stellen und im Virtuellen. Wir müssen eher möglichst viele Räume schaffen, wo sich Menschen begegnen.
Frau Kolster, ich widerspreche Ihnen ungern, aber die These mit den Echokammern und Blasen, die ist von den Medienwissenschaften eigentlich abgeräumt. Also die gibt es in dieser Form gar nicht so stark. Und es ist tatsächlich so, dass
Marc
es diese
hat's gerade wieder erwähnt.
Das ist noch kein empirischer Beweis, muss man sagen. Also das muss man tatsächlich sehr sehr deutlich sagen. Es gibt diese gemeinsame Öffentlichkeit schon. Ja, es ist sie auch die ist nicht mehr so geortet. Ich habe vorhin das Beispiel mit der Versäulung der beiden großen politischen Spieler genannt. Auch das finden wir in den Medien nicht mehr. Man kann die Geschichte durchaus auch ein bisschen positiver erzählen. Ja, also es gibt niedrigschwelligere Medien, es gibt eine viel größere Pluralität, aber es gibt all das, was Frau Teuteberg gerade genannt hat. Ja, also es gibt viel weniger Vertrauen eigentlich darin, wo denn eigentlich die Orte sind, an denen man gut informiert wird oder schlecht informiert wird. Also wir haben es mit einer viel komplexeren Medienwelt zu tun, mit der man natürlich umgehen lernen muss. Ja, das ist klar. Also Medienbildung spielt wahrscheinlich eine sehr wichtige Rolle. Man sollte das nicht überschätzen. Wir Deutschen überschätzen manchmal auch solche Bildungsprogramme bisweilen sehr. Das ist die Frage, ob es uns gelingt, aus so einer Polarität der Medien nicht rauszukommen, sondern die gar nicht erst entstehen zu lassen, wie wir das zum Beispiel in den USA beobachten können. Das politische System in den USA ist stark polarisiert, die Gesellschaft ist stark polarisiert und die Medien sind stark polarisiert. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt.
Auch zusammen, weil es nicht, dort
also
Hauptsache
sicherlich
zwei
nicht nur. Ne? Und von, also, das spielt auch eine Rolle. Da haben Sie recht. Also Polarität würde ja bedeuten, dass alle Themen der Gesellschaft an einer Scheidelinie unterschieden werden. Davon sind wir tatsächlich weit entfernt. Also ich würde die Medien da gar nicht schlechter reden, als sie tatsächlich sind. Und es gibt heute mehr Möglichkeiten, an bestimmte Dinge zu kommen, an Informationen zu kommen, als das vorher der Fall war. Die sozialen Medien sind ein besonderer Fall. Also Sie haben gerade die Kürze erwähnt. Ich würde noch die Geschwindigkeit dazu nehmen. Also ein Gerücht hat in der Bonner Republik 3 Tage gebraucht, bis es in der Süddeutschen oder in der Frankfurter Allgemeinen steht. Heute wird aus der Sitzung direkt berichtet und es wirkt auf die Sitzung zurück. Völlig andere Welt.
Das ist wohl wahr. Wir sind schon am Ende der Sendung, Frau Teuteberg, deswegen an Sie noch eine Schlussfrage, weil Sie haben sie quasi schon beantwortet. Wie kann es denn gelingen, unsere deliberative Demokratie bei dieser allgegenwärtigen Öffentlichkeit zu erhalten?
Also ich finde, indem man vielleicht ganz klassisch wie bei Max Weber dicke Bretter bohrt, sich bemüht mit Sorgfalt, Leidenschaft. Ich finde zum Beispiel weniger von Narrativen und Partizipation zu reden, sondern wer Menschen beteiligen will, der hat eine Erzählung, aber die kann er auch verständlich ausdrücken. Ich glaube, dass eine gewisse Demut auch von Politikerinnen und Politikern zu zeigen, dass man selber Verfahren ernst nimmt und die wichtiger nimmt vielleicht manchmal als sich selbst oder den kurzfristigen Vorteil. Gleichzeitig aber auch, finde ich, mit Selbstbewusstsein reingeht, dass Zuspitzung zur Debatte gehört. Da habe ich auch in den letzten Tagen manchmal den Eindruck, dass das per se schon wieder in Frage gestellt wird. Manche sehen sich immer nach alten Zeiten zurück, wo es klare Ansagen und deutliche Redeschlachten gegeben hätte und sind heute schon wieder ganz empfindlich, wenn mal jemand was zuspitzt. Also ich finde, ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass Zuspitzung dazugehört und man trotzdem ein paar Anstandsgrenzen hat, das würde uns ganz gut tun.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr angeregte Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Wir haben geschaut, was die Stimmungsdemokratie und was Gefühl, Ratio in der Politik zu suchen hat und wie damit umgegangen wird. Morgen um 22:15 Uhr können Sie hier die Phoenix-Runde sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix. Vielen Dank fürs Zuschauen.